Manchmal hat man ein Handy oder ein Laptop-Computer oder auch ein Rasierapparat und man muss ihn in die Steckdose stecken, dass er wieder richtig funktioniert. Ich habe so einen alten Bartschneider, der Akku ist komplett kaputt und wenn ich anfange zu schneiden, dann höre ich schon, wie der Motor langsam ausgeht. Und was mache ich? Ich stecke es in die Steckdose ein. Ich habe hier so eine Steckdose mitgebracht. Ich stecke es in die Steckdose ein und dann läuft er wieder. Manche von euch kennen das vielleicht vom Handy. Man ist unterwegs, vielleicht hat man viele Bilder gemacht oder sonst das Handy viel benutzt, sodass der Akku fast aus ist, kaum noch Ladung drauf und sehnlich sucht man irgendwo eine Steckdose. Ich habe schon gesehen, wie Leute nur so pseudomäßig zu McDonald's gingen, einen Hamburger gekauft haben, weil eigentlich wollten sie die Steckdose für das Handy, damit das Handy wieder aufladen kann. Plugged in, würde man heute sagen, eingesteckt, damit wieder Kraft fließen kann. Stromquelle in diesem Fall, aber heute Morgen geht es, wie Niklas schon sagte, es geht eigentlich um Kraftquelle. Woher kommt die Kraft? Darum soll es heute Morgen gehen, ein Rückblick noch einmal auf die Auferstehung, nämlich die Kraft der Auferstehung. Und die Frage ist, bin ich eingesteckt, bin ich verbunden mit dieser Kraft der Auferstehung? Vor 2 Wochen haben wir Karfreitag und Ostern gefeiert. Es war so die Erinnerung an den Tod Jesu, an Karfreitag, an die Auferstehung von Jesus. Und es ist wirklich so gewesen, daran halten wir fest. Der Gruß aus östlichen Ländern, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Das halten wir fest. Das gilt für uns, das ist die Basis. Und in seiner Predigt an Ostern hat uns Carsten daran erinnert, dass diese Auferstehung Hoffnung für uns bedeutet. Und mich hat der Gedanke irgendwie fasziniert und nicht mehr losgelassen. Ich habe dann Carsten auch gefragt, ob ich noch einmal dieses Thema weiterführen kann, weil ich es wirklich faszinierend finde. Heute also noch einmal diese eine Facette von der Auferstehung von Ostern, nämlich die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung, die auch in uns als Menschen wirksam sein kann und will. Wenn Gott die Möglichkeit hat, einen Menschen vom Tod zum Leben erwecken, und wenn wir glauben, das glauben wir ja, dass dieser Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann ist diese Kraft dieser Auferstehung noch heute für uns erlebbar, sichtbar und in unserem Leben anwendbar. Die Kraft dieser Auferstehung, sich bewusst machen, erkennen und wie so anzapfen, einstecken an diese Kraftquelle, darum soll es heute gehen. Und das ist der Wunsch von Paulus aus dem Vers, den wir gemeinsam lesen. Ich habe übrigens heute die Texte nicht alle ausgetippt, weil das in der Übertragung manchmal sehr schwer zu lesen ist. Ich habe euch einfach die Bibelstellen gegeben. Ihr könnt sie entweder notieren oder am besten, ihr nehmt jetzt die Bibel und schlagt das auf und lest einfach mit. Diesen Text in Philipper 3, den werden wir noch mehrfach heute benutzen, also lasst mal den Finger drin oder eine Post-it-Note, dass ihr das gleich wieder findet. Philipper 3, Vers 10 und 11. Philipper 3, Vers 10 und 11. Und da sagt Paulus, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Ich lese aus der neuen Übersetzung, aber ihr könnt gerne auch in euren Übersetzungen mitlesen. Neues Leben Übersetzung habe ich. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich sage das gerade nochmal. Mein Wunsch ist es, sagt Paulus, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, geht es weiter, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Philipper 3, Vers 10 und 11. Es ist mein Wunsch, sagt Paulus hier, Christus zu erkennen und die Kraft, Luther übersetzt die Kraft der Auferstehung, hier in der neueren Übersetzung heißt es, die Kraft, die Jesus vom Tod zum Leben gebracht hat, diese Kraft der Auferstehung zu erkennen und im eigenen Leben, am eigenen Leib zu erfahren. Und Paulus macht an vielen Stellen in der Bibel deutlich, an dieser Stelle, aber auch in vielen anderen, dass das für ihn nicht nur so ein theoretisches Wissen oder eine theoretische Aussage ist, sondern eine ganz konkrete Sache in unserem Leben. Und wir möchten heute Morgen drei Facetten von dieser Kraft der Auferstehung nachgehen. Das erste wird sein, diese Kraft gibt mir Hoffnung. Und das knüpft noch einmal an das, was Carsten an Ostern sagte. Das zweite ist, diese Kraft der Auferstehung, sie befähigt mich zu einem neuen Leben. Und das dritte, diese Kraft der Auferstehung, sie trägt mich, und wir haben das übrigens gerade auch in diesem Lied eben gesungen, sie trägt mich, sie gibt mir Kraft, auch in schwierigen Situationen und im Leid. Zum Ersten, die Kraft der Auferstehung gibt mir Hoffnung. Die Kraft der Auferstehung gibt mir Hoffnung. Paulus verwendet in einem Brief an die Korinther ein ganzes Kapitel, das 15. Kapitel in seinem ersten Brief an diese Gemeinde, wo er erklärt, wie wichtig die Auferstehung ist. Und er sagt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Es gibt die eine Möglichkeit, die Sache mit der Auferstehung Jesu ist eigentlich nur eine Erfindung, eine Geschichte, eine Lüge. Und wenn das so wäre, wenn das alles eigentlich nur Fiktion ist, eine nette Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat, irgendetwas, was jemand aufgeschrieben hat. Wenn das so wäre, sagt Paulus, dann wäre Folgendes. Ich bin in 1. Korinther 15, in Vers 14. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, also wenn das so wäre, dann war unser Predigen wertlos und euer Vertrauen auf Gott vergeblich. Ja, in diesem Fall, also wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Also wir hätten gelogen und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, also wenn das wäre, dann ist euer Glaube, sagt Paulus, nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die dem Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, so sind wir die elendsten Menschen auf der Erde. Soweit Paulus im 1. Korinther Kapitel 15. Das sind krasse Worte. Er sagt, wertlos, Lügen wären verbreitet worden, nutzlos, Menschen wären gefangen, bis hin zu den elendsten Menschen, die wir eigentlich wären, wenn wir so einen Quatsch wie die Auferstehung glauben würden, wenn sie nicht geschehen wäre. Das ist die eine Möglichkeit, sagt Paulus. Dann kann ich den ganzen Glauben weglegen und kann sagen, das war eigentlich alles dummes Zeugs. Oder die andere Möglichkeit, es ist Wahrheit. Und daran halten wir fest. Es ist Wahrheit. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Und wenn das stimmt, und da sind wir beim Thema von heute, dann ist das eigentlich der Hammer. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist doch diese Kraft, die das möglich machte, dieser Gott, der ihn zum Leben erweckt hat, der ist noch heute dieser Gott, der mit uns und für uns und in uns lebt. Dann gibt es ein ewiges Leben, dann ist mit dem Tod nicht alles zu Ende. Dann gibt es eine Auferstehung und dann gibt es diese Kraft dieser Auferstehung schon heute in meinem ganz alltäglichen Leben. Wie es Niklas sagte, wenn die Dinge kommen, wenn es schwierig wird, dann ist eine Kraft da, ein Anstöpseln an eine Kraftquelle, die fast unerschöpflich ist. die Kraft der Auferstehung Jesu. Diese Kraft für uns in unserem Leben wirksam. Das eröffnet auf einmal eine Perspektive über unser Leben hinaus. Über unsere unmittelbare Situation hinaus, vielleicht über unsere Ängste, unsere Sorgen, die 1000 E-Mails, die nicht gelesen wurden, meine Not, vielleicht meine Schmerzen, mein Zweifel. Darüber hinaus gibt es die Perspektive, weil es stimmt, dass Jesus auferstanden ist und dass dieser Gott, der ihn auferweckt hat, für mich heute da ist. Wenn es mein Wunsch ist, so wie Paulus das im Philipperbrief in Kapitel 3, Vers 10 sagte, wenn es mein Wunsch ist, das zu erkennen, diese Kraft der Auferstehung in meinem Leben wirksam zu sehen, dann gibt es Hoffnung. Und dann gibt es diese Perspektive. Carsten hat vor 2 Wochen davon gesprochen, an Ostern. Letzten Sonntag hat Erik uns über die Emmausjünger eingeführt und darüber gesprochen in seiner Predigt. Ein Paradebeispiel von dieser Hoffnung. Trostlos, deprimiert, desillusioniert sind sie dahin getrottet, zurück nach Emmaus. Auf einmal erkennen sie den Herrn und sie rennen noch gleich wieder zurück nach Jerusalem. Die Hoffnung, die Perspektive ist wieder da. 1. Korinther 15, Vers 42. So auch die Auferstehung der Toten, und das beschreibt es, diese Hoffnung, diese Perspektive, es wird gesät verweslich oder vergänglich und wird auferstehen unverweslich, unvergänglich. Es wird gesät in Niedrigkeit, ich lese es aus der Luther-Übersetzung, und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, sagt Paulus, aber es wird auferstehen, es kommt die Kraft. Jetzt sind wir wieder beim Thema Kraft. Ein natürlicher Leib wird gesät und ein geistlicher Leib wird auferstehen. 1. Korinther 15, 42. Vergänglichkeit, Niedrigkeit, Schwachheit. Ich brauche euch das nicht zu erklären. Wir kennen das gut. Aber die Auferstehung Christi ist wie der Garant, dass das nicht das Letzte ist. Dass es nicht das Endgültige ist, nicht das Wichtigste ist, sondern dass es diese Ewigkeitsperspektive gibt. Ob Corona mit all den Einschränkungen, ob Schmerzen, wo kein Arzt eine Lösung findet, sie zu nehmen, ob finanzielle Schwierigkeiten, wo ich nicht weiß, wie ich rauskommen soll, ob Sorgen und Lasten mit den Kindern, der Ausbildung, der Schule oder vieles, vieles mehr. Wir können uns entscheiden, ob Ostern und diese Kraft der Auferstehung für uns wirksam werden soll oder ob das das Wichtigste ist, diese Sorgen, die Not, die Schwierigkeiten. Paulus sagt ein paar Verse weiter, in 1. Korinther 15, 54 sagt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Also Ostern, die Auferstehung signalisiert Sieg. Kreuz ist der Sieg Jesu über die Schuld. Er hat Satan den Kopf zertreten. Und die Auferstehung, der Sieg über den Tod. Tod, Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Vers 57, Gott aber sei Dank, noch einmal das Wort Sieg, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben ja leider auch bei uns in der Gemeinde einige, die auch vom Tod mit Corona betroffen sind. Erik, Ida, Ingrid, sie alle haben ganz liebe Menschen durch Corona verloren. Und so traurig und so schmerzhaft der Abschied und der Tod auch ist. Aber die Kraft der Auferstehung gibt eine Hoffnung darüber hinaus. Der Tod ist verschlungen, sagt Paulus, in den Sieg. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich denke an die Zeichnung von Eliud, die Familie auf ihrem Blatt, dem Liedblatt für die Beerdigung abgedruckt hat. Vermutlich viele Jahre vor ihrem Tod hat Eli drei Dinge gezeichnet. Ein Grab, dann das ungarische Wort für danach und dann eine Krone. Grab, danach, Krone. Was für eine Botschaft für eine Beerdigung. Was für ein Bekenntnis von Eli zu sagen, das Grab ist nicht das Ende, es ist der Weg zur Krone, zur Hoffnung, zu dem, was danach kommt. Paulus in 1. Korinther 15 sagt, Vergängliches wird vergehen und Unvergängliches wird kommen. Grab ist nicht das Letzte, die Krone kommt. Niedrigkeit wird vergehen und Herrlichkeit wird sein. Schwachheit wird vergehen und Kraft wird sein. Diese Kraft der Auferstehung, dieser kraftvolle Gott, der wirkt und der heute für uns wirkt. Es ist mir so wichtig, dass wir das, wie Paulus in diesem Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10 sagt, dass es sein Wunsch ist, das in seinem Leben zu erfahren. Wir hatten am Freitagabend so eine kleine Szene in dieser Hinsicht. Unsere Tochter Melissa hat angerufen, völlig aufgelöst, weil ihr Mann Skyler große Schwierigkeiten hatte mit der deutschen Bürokratie. Er wollte sein Studienfach wechseln und gleichzeitig noch die Aufenthaltsgenehmigung als Amerikaner. Es ging alles drunter und drüber, und wenn die deutschen Bürokraten mal sein wollen, wie sie sind, das ist wirklich schwierig. Und sie war völlig am Ende. Das hätte sehr viel Geld gekostet, wahrscheinlich hätte ein Semester verloren und eigentlich nichts mehr war gut. Und irgendwann hat der, wie gesagt, weißt du was, Melissa, wir beten jetzt einfach. Ich war in einer anderen Besprechung gerade zum selben Zeitpunkt, sie hat mir das nachher erzählt und sie haben gebetet. Und der deutsche Bürokrat am Freitagabend um 17 Uhr hat Melissa noch eine Mail geschrieben und gesagt, wir haben uns das nochmal angeguckt, wir finden hier eine Lösung. Das ist der Gott, das ist die Kraft der Auferstehung. Ein Gott, der wirkt. Einer, der nicht einfach nur tot ist, den wir anschauen wie eine Buddha-Figur oder eine Kiste von Stein, zu der wir pilgern sollten. Unser Gott lebt, ist ein Gott der Kraft, ein Gott, der wirkt, ein Gott, der mir deshalb auch Hoffnung gibt. Dieser Sieg, von dem hier die Rede ist bei Paulus, der hat noch eine zweite Konsequenz. Der hat die Konsequenz, dass diese Kraft der Auferstehung uns zu einem neuen Leben befähigt, einem Leben in der Beziehung mit Gott. Wenn wir das Umfeld des Textes von Philipper 3 lesen, dann merken wir, dass Paulus sagt, er erklärt sehr ausführlich, dass er ein sehr frommer Christ, ein sehr frommer Jude war, hat sich angestrengt, alles richtig zu tun, war sogar ein Pharisäer, der bis auf alles ganz penibel erfüllt hat. Und dann sagt er in Vers 9, unmittelbar vor dem Vers, den wir vorher gelesen haben, sagt Paulus, ich verlasse mich jetzt nicht mehr, also nicht mehr wie früher auf mich selbst und meine Fähigkeit, Gottes Gesetze zu befolgen, sondern, in Vers 9 immer noch, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn durch den Glauben werden wir gerecht gesprochen. Das heißt, der Sieg Jesu am Kreuz über die Sünde und der Sieg Jesu an Ostern über den Tod, diese Kraft der Auferstehung, die befähigt mich, dieses Leben zu leben. Nicht aus eigener Kraft und aus eigener Anstrengung. Nicht, weil Paulus jetzt ein besonders frommer Pharisäer war, sondern weil Jesus gestorben und auferstanden ist und in ihm lebt. In Kolosser 2, Vers 12 beschreibt das Paulus nochmal etwas anders und vergleicht es mit der Taufe oder bringt die Taufe dort mit ins Spiel und sagt, als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben, Sinnbild für den Tod Jesu, und ihr wurdet mit ihm zu einem, jetzt kommt's, einem neuen Leben auferweckt, weil ihr die mächtige oder auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, die Christus von den Toten auferweckt hat. Ich lese das gerade nochmal. Ihr wurdet mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, die Christus von den Toten auferweckt habt. Dieses neue Leben ist erst möglich durch diese Kraft der Auferstehung. Die Taufe symbolisiert ja sehr anschaulich dieses Eintauchen, das Sterben und das Auferstehen. Und beim Auferstehen ist es einerseits natürlich das Symbol von Christus, der auferstanden ist und lebt, aber es ist gleichzeitig auch das Symbol für dieses neue Leben, kann ich nur leben in der Kraft der Auferstehung, in der Kraft Gottes, der seinen Sohn auferweckt hat. Und so möchte ich auch dieses Leben leben. Paulus sagt weiter in 2. Korinther 3, Kolosser 2, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld, weil euer altes Ich euch bestimmt hat, sagt er hier. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht, dieses Aufstehen lebendig gemacht. Er hat unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gelöscht, wie so beim Computer. Löschen, es ist weg. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet. Der Schuldschein ist zerrissen, sagt Luther, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und jetzt kommt es, Vers 15 in Kolosser 2. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wir müssen es uns auf der Zunge zergehen lassen, was Paulus hier sagt. Die Herrscher und Mächtigen dieser Welt entwaffnet, bloßgestellt, besiegt. Das ist die Kraft der Auferstehung. Diese Kraft befähigt mich zu diesem neuen Leben. Diese Kraft ist der Ursprung. Wenn ich eingestöpselt bin, plugged in, dann habe ich die Kraft nicht aus mir selber, sondern durch ihn für dieses neue Leben. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Menschen, dem eine Sache Mühe macht, weil er es nicht schafft, von diesem Verhalten wegzukommen. Und was flüstert Satan uns in solchen Situationen immer wieder zu? Lass es bleiben. Schaffst es eh nie. Bist ein Versager. Hast schon immer gemacht, wirst auch immer machen, lass es bleiben. Es wird nichts mehr werden mit dir, du hast keine Chance. Das ist Satan, der flüstert. Und was sagt Gottes Wort hier in Kolosser 2? Herrscher und Mächte entwaffnet, öffentlich bloßgestellt, sagt Paulus, triumphiert am Kreuz darüber. Ihr Lieben, das ist gute Nachricht für alle, die meinen, sie seien Versager. Das ist gute Nachricht für alle, die meinen, sie könnten vor Gott nicht bestehen. Die vielleicht ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Für alle, die sich ihrer Schuld vor Gott bewusst werden. Wir können das Satan fast wie so ins Gesicht sagen, wenn wir hier Kolosser 2, Vers 15 zitieren. Satan, du bist der Loser. Du bist der Verlierer. Ich stehe mit Christus auf der Seite des Siegers. Die Bayern würden sagen, schleich dich. Satan, du hast gar keine Chance. Ich bin dir nicht verpflichtet. Du hast kein Anrecht auf mich. Satan, Christus hat dich am Kreuz und in der Auferstehung besiegt. Und ich stehe auf der Seite des Siegers. Ich gehöre zum Sieger. So sind wir ja mit ihm begraben, in Römer 6, Vers 4, durch die Taufe in den Tod, dass wir in Christus auferweckt ist, oder wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, wir in einem neuen Leben wandeln. So wie Christus auferstanden ist, diese Kraft, die gibt uns, sagt Paulus in Römer 6, Vers 4, die Kraft, in diesem neuen Leben zu wandeln. Das Kreuz, Jesus ist gestorben, gerade für diese Schuld. Er hat getragen, hat dafür sein Blut vergossen. Wir haben uns vor 2 Wochen daran erinnert. Die Auferstehung, diese unbegrenzte Kraft, die ist aber heute noch wirksam. Wenn wir von Ostern reden, reden wir nicht allein von einem historischen Ereignis. Auch das, es war und ist so gewesen, dass Jesus auferstanden ist. Aber diese Kraft der Auferstehung, die gilt bis heute. Die kann bis heute in uns wirksam sein. Ein Geschenk, das wir annehmen können. Es ist ja heute oder gestern, genau vor 500 Jahren, dass Luther diese Diskussion hatte mit dem deutschen Kaiser, wo er sagt, ich kann nicht anders, hier stehe ich. Und er hat so deutlich gemacht, dieses neue Leben ist kein Krampf, es ist nicht Leistung, es ist nicht Bezahlen, es ist nicht, was ich tue, sondern es ist Geschenk. Etwas altmodischer, Gnade. Es ist, was Gott mir schenkt. Nun, wie wird nun das wirksam in uns? Also wieder zum Bild dieses Steckers. Ich kann den natürlich auseinander machen. Aber wie kann das denn passieren, dass ich verbunden bin mit dieser Kraft der Auferstehung Gottes? Wie kann das sein? Ein Bild aus der Natur, das ist jetzt eher ein Bild aus der Technik, ein Bild aus der Natur, das die Bibel selber benutzt, ist ja der Weinstock und die Reben. Diese Verbindung zwischen Gott und uns, dass der Saft fließt. Wir sagen ja manchmal auch beim Strom, der Saft fließt. Genau das Gleiche geschieht in einer Pflanze. Wenn verbunden, dann Saft. Und wenn Saft, dann Wachstum und lebendig. Und in diesem Zusammenhang spricht die Bibel auch davon, dass es beschnitten werden muss, manchmal solche Pflanzen. Wir kennen das von Bäumen, von Büschen. Jedes Frühjahr gehen Debbie und ich raus und beschneiden unsere ganzen Pflanzen, sonst würde das völlig alles überwuchern. Und es ist auch bei uns vielleicht so, um diese Kraft der Auferstehung wirklich wirksam zu erleben für uns, müssen vielleicht die ein oder anderen Dinge auch wegfallen. Sie hindern uns, dass dieser Saft wirklich fließen kann und Frucht bringen kann. Vielleicht ein überfüllter Terminkalender. Vielleicht ist er im Weg, dass ich wenigstens ein paar Minuten am Tag auch Stille und Zeit mit Gott habe. Vielleicht das Bedürfnis um Zustimmung und Anerkennung von anderen, die mich daran erhindern, mich wirklich Gott ganz zu geben und die Kraft seiner Auferstehung für mich zu erleben. Vielleicht meine eigenen Pläne, meine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Vergnügen. Vielleicht meine Ambitionen im Beruf, karrieremäßig irgendwie weiterzukommen. Vielleicht muss man uns irgendwo ein bisschen beschneiden, damit dieser Saft aus dem Weinstock wirklich kommt und die Reben Frucht bringen. Was wir uns bombardieren lassen, was wir aufnehmen, das prägt unser Denken und Handeln. Wir können endlos in der jetzigen Zeit Nachrichten hören. Wenn ich aufstehe, gucke ich erstmal, wie geht es jetzt mit Corona. Bevor ich einschlafe, gucke ich nochmal, wie es Corona geht. Wie sind gerade die ganzen Inzidenzien und so. Wir können uns bombardieren mit dem den ganzen Tag. Jede Minute gibt es was Neues. Ich kann mich füttern mit Bildern, guten und auch nicht so guten. Und sie werden mein Handeln, mein Denken prägen. Oder wir können uns füttern mit Gottes Geist, mit seiner Kraft. Wir können einstöpseln bei ihm, Plug-in bei Jesus, um seine Kraft anzuzapfen. Paulus sagt ja in unserem Text hier in Philipper 3, Vers 10, mein Wunsch ist es, und wenn wir den Zusammenhang lesen, dann könnten wir wirklich fast etwas freier übersetzen, mein einziger Wunsch oder mein Hauptwunsch, das, was mir am allerwichtigsten ist, sagt Paulus, ist, dass ich Christus erkenne, und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist mein Wunsch, sagt Paulus. Ich möchte das erkennen. Und erkennen ist nicht etwas, was im Kopf nur stattfindet, was ich weiß, sondern was ins Herz rutscht und mein ganzes Leben beeinflusst. Ich möchte, dass es mein Leben prägt, sagt Paulus. Und nun kommt in unserem Vers noch eine ganz interessante Wendung. Wenn ihr nochmal schaut, Vers 3, also ich bin in Philipper Kapitel 3, Vers 10, er spricht von dem Erkennen von Christus, von der Kraft der Auferstehung und dann endet der Vers, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Kommt für uns vielleicht etwas überraschend. Jetzt hat er gesprochen von der Kraft der Auferstehung und von dem neuen Leben, was möglich ist und von dem, wie Gott sein Leben verändern kann. Und er endet den Vers, mit dem, dass er sagt, es ist auch mein Wunsch, diese Leiden an mir zu erleben. Ich möchte lernen, sagt Paulus, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe. Die Kraft der Auferstehung gibt auch Kraft in schwierigen Situationen und im Leid. Die Auferstehung Jesu kam ja im Zusammenhang mit seinem schrecklichen Tod am Kreuz. Und für Paulus in vielen Stellen hängt das immer zusammen, dieses Leiden und Sterben und die Auferstehung zu einem neuen Leben. Ja, wir hatten vorher davon gesprochen, das Unverwesliche wird da sein, das Vergängliche wird vergehen und eine Herrlichkeit wird kommen. Niedrigkeit wird vergehen und die Kraft wird regieren, sagt Paulus. Aber er sagt hier im gleichen Vers, in einem Atemzug, aber es geht auch nicht immer alles so, wie wir uns das wünschen. Und dennoch, die Kraft der Auferstehung trägt uns auch dahin durch. Wir haben vorher das Lied gesungen, Trägst du mich, Herr? Und es war sogar eine Frage, also mit einem Fragezeichen. Trägst du mich, Herr? Gehst du mit mir in diese Schwierigkeiten? Und dann heißt es im Refrain, ich fand das so wunderschön, gib mir Flügel, die mich tragen. Flügel, die vom Aufwind Gottes tragen. Weil die Antwort auf die Frage ist, trägst du mich, Herr? Die Antwort ist, ja, du trägst mich, auf dich kann ich mich verlassen. Die Outbreak Band ist eine bekannte christliche Band hier in Ludwigsburg, die wurde gebeten, für Open Doors, also für unsere verfolgten Christen, ein Lied zu schreiben. Wir haben es ein paar Mal schon gesungen und wir werden es auch nachher noch einmal gemeinsam singen. Ich finde es sehr beeindruckend, was sie als Text gewählt haben für dieses Leid, das unsere Geschwister weltweit erleben müssen. Heißt es im ersten Vers, ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Das ist unsere Sehnsucht. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Genau gerade diese Verfolgung, diese Not, diese Folter, das, was unseren Geschwistern weltweit passiert. Ich weiß, du hast den besten Plan, geht es weiter, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nicht vergeht. Und jetzt kommt so diese Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive, diese Kraft der Auferstehung. Und dann kommt der berühmte oder der bewegende Refrain, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir, diese Ewigkeit, ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung, die wird mich tragen. Wirst du mich tragen, Herr? Ja, Gott wird dich tragen. Diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit, wieder diese Perspektive für das, was hinten kommt, lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung, wieder Thema Hoffnung, wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ihr dürft übrigens gerne dieses Lied bei meiner Beerdigung singen. Ich finde das so tief, was daraus als Aussage getroffen wird, dass es eine Hoffnung gibt, die weiter darüber hinausgeht. Bei Paulus klingt es so, wenn man Paulus gefragt hätte, ein Lied zu schreiben für Open Doors, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, sagt er in Philipper, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich eines Tages auch von den Toten auferweckt werde. Oder in Römer 8, Vers 17, wo auch Paulus selber schreibt, und als seine Kinder sind wir Miterben. Also er denkt an das, was kommt, an das Erben. Aber zu diesem Erben gehört etwas, was uns vielleicht nicht so schmeckt. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Stichwort Erbe. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, dieses Erben, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Zu diesem Erbe gehört auch das Leiden. im Wissen um diese Herrlichkeit, im Wissen um diese Kraft der Auferstehung, trägt uns Gott auch in schwierigen Situationen. Ostern ist jetzt 2 Wochen her. Wir können das hinter uns lassen und sagen, Ostern ist vorbei. Wir freuen uns auf Pfingsten, vielleicht wärmeres Wetter, vielleicht sogar ein bisschen Urlaub. Irgendwie so, das ist hinter uns. Können wir tun. Oder, das wäre mein Plädoyer für heute Morgen, wir können Ostern nochmal neu bedenken. Und jetzt nicht so sehr heute Morgen vor dem Gesichtspunkt der historischen Tatsache, das auch, das ist die Basis, aber vor dem Hintergrund, dass diese Kraft der Auferstehung, die Kraft, die Jesus vom Toten erweckt hat, für mich in meinem Leben heute wirksam wird. Die Kraft der Auferstehung, sie gibt mir Hoffnung. Die Kraft der Auferstehung, sie befähigt zu einem neuen Leben. Die Kraft der Auferstehung gibt mir Kraft, auch in schwierigen Situationen und im Leid. Amen.